Herzlich willkommen an diesem Science-Samstag. Ich bin Luisa und heute mal ganz was Besonderes. Marie ist hier bei mir in Köln.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Danke.
Endlich mal wieder.
Ach, es ist so schön. Es ist ein ganz anderes Feeling.
Voll,
oder?
Ja. Jetzt können wir uns endlich mal so in Komplettperson sehen.
Ja, wobei ihr wissen müsst, also es ist super gemütlich, aber wir mussten uns jetzt doch ein bisschen aus technischen Gründen voneinander entfernen. Also wir haben uns quasi im Wohnzimmer so in die entferntesten Ecken gesetzt.
Aber naja, es ist trotzdem sehr schön, es scheint so die Sonne hier rein,
sie scheint dir richtig ins Gesicht.
Schon ein anderes Gefühl. Ihr könnt ja am Ende mal sagen, ob sich diese Folge anders anhört, als wenn wir digital zugeschaltet sind. Das würde uns mal interessieren.
Sag das mal.
Und hier sind ja auch so unsere Ursprünge, ne? Also hier haben wir die ersten Brainstormings gemacht in diesem Wohnzimmer, unser Fotoshooting damals. Also
die erste Folge aufgezeichnet.
Ja, die haben wir gleich zweimal aufgezeichnet, weil wir technisch damals noch nicht so versiert waren. Aber ja, hier ist irgendwie viel entstanden. Und in diesem Setting tauchen wir jetzt heute wieder in eine Geschichte behind science ab. Wir schauen gemeinsam durch Mikroskope, analysieren Chromosomen und machen eine große Entdeckung, die leider am Ende anderen zugeschrieben wurde.
Es wird also wieder heute ein Auf und Ab der Gefühle. Stellt euch drauf ein. Wir sprechen heute über Nettie Stevens und die Entdeckung der männlichen und weiblichen Chromosomen.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Also ich glaube, es wird wirklich ein Auf und Ab.
Ja.
Und wir garantieren für eine Folge, in der ein Aufreger dem nächsten folgt und wir vielleicht auch mal ein bisschen wütend werden. Also wir waren bei der Vorbereitung schon auf und zu mal ein bisschen wütend.
Und heute wird's rausgelassen.
Ja, genau. Bei dieser Folge heißt es auf jeden Fall gut aufpassen, weil ihr Nettie Stevens wohl in kaum einem Biologiebuch oder einer Porträtsammlung bekannter Persönlichkeiten finden werdet. Also
leider.
Genau, leider. Das wollen wir hiermit ändern. Genau da gehört sie hin, weil sie etwas echt Geniales rausgefunden hat. Aber starten wir mal am Anfang.
Ja, jetzt erzählen wir euch mal, wie Nettie eigentlich komplett heißt. Sie hat nämlich einen Doppelnamen. Nettie Maria Stevens ist ihr kompletter Name. Sie wird als drittes von vier Kindern in einer alteingesessenen Familie aus New England geboren. Sie ist also Amerikanerin und wurde vor 163 Jahren geboren. Ihre beiden älteren Brüder, die sterben schon als Kinder und auch ihre Mutter stirbt, also boah, direkt so ganz krasse Ereignisse nacheinander. Die Mutter stirbt 6 Monate nach der Geburt der jüngsten Tochter Emma, da ist Nettie gerade 2 Jahre alt. Ihr Vater heiratet ein paar Jahre später nochmal und die Familie zieht dann um nach Westport, das ist in Massachusetts. Das habe ich voll gut.
Ja, sehr gut. Massachusetts. Perfekt. Das ist auch so ein richtiges Angstwort, ne?
Ja, wow, jetzt war ich gerade selber kurz überrumpelt. Genau, also dahin ziehen sie um. Und Nettys Vater, der ist Zimmermann und mit seinem Handwerksbetrieb ist er finanziell wirklich so erfolgreich, dass er den beiden Töchtern unbedingt eine gute Schulausbildung ermöglichen möchte und das auch kann.
Mhm, genau, diese Kombi ist sehr, sehr gut, weil damals war das noch die riesengroße Ausnahme. Die meisten Frauen konnten oft keine höhere Schule besuchen. Also wenn die Eltern wollten, dann hatten sie vielleicht manchmal nicht das passende Geld oder die Eltern wollten das von Anfang an nicht, geschweige denn eine Uni besuchen. Und Nettie sollte sogar einen Doktorinnentitel erhalten. Doktorinnentitel übrigens auch wieder so ein Wort, wo die Autokorrektur das Wort rot unterstreicht. Also Doktortitel gibt es, aber das Innen gibt es daran
das
leider noch nicht.
Das du jetzt schon länger. Ne?
Ja, ja,
also,
genau.
Wir haben schon ein paar Screenshots.
Informatikerin gab es auch nicht. Ja, und das 2024. Also kann man sich vorstellen, wie es dann damals gewesen sein muss, als Nettie so in dem Alter war. Das ist dass sie die Doktorin werden wollte oder Studentin. Also sie musste sich da ziemlich durchringen auch.
Ja, für Nettie ist das auf jeden Fall perfekt, dass ihr Vater sie da so unterstützen kann, denn sie will sich wirklich, das weiß sie schon damals, intensiv mit Wissenschaft auseinandersetzen und arbeitet erstmal als Lehrerin für Englisch, Latein, Mathe und Bio an einer Highschool, aber was ihr dabei zu kurz kommt, ist das eigene Forschen. Sie will nicht nur das Altbekannte unterrichten, sondern sie möchte auch selber neue Erkenntnisse haben und was entdecken, was bisher unbekannt ist.
Und ich glaube, diesen Wunsch braucht wirklich jeder Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Also ich glaube, das ist so der Grundwunsch, den man haben muss, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Sie setzt jedenfalls einiges an ihren Berufswunsch und besucht eine Hochschule, wo sie alle naturwissenschaftlichen Fächer belegt und wirklich als exzellente Schülerin gilt. Sie nimmt nebenbei aber dann auch noch an studentischen Debatten teil, spielt Klavier, also ist eine ziemliche Überfliegerin auch über die ganz klassischen Schulfächer hinaus.
Ja, also ich glaube, die ist ziemlich schlau, aber die auch sehr engagiert klingt das alles.
Voll und fleißig auch. Also sie kombiniert ihre Intelligenz auf jeden Fall sehr gut mit Fleiß. Das braucht sie auch.
Ja, und es zahlt sich auch aus für sie. Also sie schließt ihre Kurse in 2 statt 4 Jahren ab, also doppeltes Tempo einfach. Und gleichzeitig erzielt sie auch noch die höchste Punktzahl unter ihren KommilitonInnen. Das heißt, sie ist nicht nur schnell, sondern sie ist auch wirklich gut. Und danach muss sie aber erstmal ein bisschen Geld zusammensparen und arbeitet als Lehrerin. Das hatte sie ja schon mal gemacht und Bibliothekarin. Und als sie dann genug Geld zusammen hat, schreibt sie sich endlich an der Stanford University in Kalifornien für Biologie ein. Und sie hat sich auch direkt einen Schwerpunkt ausgesucht, der sie am meisten neugierig macht, und zwar die Zytologie, also die Zellenlehre. Und das ist damals noch eine sehr junge Wissenschaft, die mikroskopisch das Erscheinungsbild und die Struktur von Zellen untersuchen möchte. Und ich könnte mir vorstellen, das hat sie sich auch ausgesucht, weil es genau in dem Fach dann natürlich noch sehr viele unerforschte Felder gab.
Da kann sie auf jeden Fall diesem Wunsch, was Neues zu entdecken, am ehesten irgendwie nachgehen, ne?
Ja.
Und das, was sie da entdecken wird, ist auf jeden Fall sehr, sehr neu und sehr revolutionär. Sie stürzt sich also voll in dieses Studium, schließt den Bachelor und Master ab und als nächstes möchte sie dann, wie gesagt, den Doktorinnentitel erlangen. Sie geht dann an eine Privathochschule, Bryn Mawr in Pennsylvania. Hier lehren und forschen 2 der renommiertesten amerikanischen Zellbiologen, Edmund Beecher Wilson und Thomas Hunt Morgan. Und da möchte sie ganz nah dran sein. Das sind auch die Herausgeber des Journal of Experimental Zoology. Und das sind die einflussreichsten Mitglieder des wissenschaftlichen Establishment damals. Also vor allem in dem Fach, aber auch so ganz grundsätzlich. Und sie möchte eben nichts verpassen von den neuesten Erkenntnissen und sieht da ihre Chance, sozusagen an der Quelle mit dabei zu sein, und widmet sich dann eben der Zytologie, Genetik und der Embryologie.
Ja, also das scheint der perfekte Ort für sie zu sein. Sie will bei den Allerbesten mitspielen. Aber was sie in dem Moment noch nicht weiß, die anderen, die da mitspielen, ihre Mitspieler, die sind ziemlich ungerecht und handeln vor allem im eigenen Interesse. Das wird sie leider noch zu spüren bekommen. Vorher startet sie aber richtig durch und bekommt auch viele Möglichkeiten. Sie reist zum Beispiel mit einem Stipendium sogar nach Neapel. In Würzburg trifft sie unter anderem Theodor Boveri, der ist Professor dort und einer der bedeutendsten Zoologen, der mit Kreuzungsexperimenten die Mendelschen Gesetze bestätigt. Kennt ihr vielleicht so aus dem Biounterricht, und auch die Chromosomtheorie der Vererbung aufstellt. Also jemand, der da in der Szene bedeutende Schritte gemacht hat.
Auf jeden Fall. Gregor Mendel ist vielleicht ein Name, ja genau, du hast schon gesagt, den man aus dem Biounterricht kennt. Ganz kurz zu ihm, so ein Mini-Lebenslauf.
Das war der mit den Erbsen, ne?
Ja, genau, das war der mit den Erbsen. Das war ein Mönch, der ab 1856 in seinem Klostergarten systematische Kreuzungsexperimente an Erbsen durchgeführt und Regelhaftigkeit beim Erbgang bestimmter äußerer Merkmale festgestellt hat. Also er hat zum Beispiel grüne mit gelben Erbsensamen gekreuzt und es entstanden immer gelbe Erbsen. Daraus hat er dann geschlossen, dass die gelbe Farbe dominant und die grüne rezessiv ist. Also das nur als kurzer Einblick in das, was Mendel damals rausgefunden hat. Das finde ich auch irgendwie eine sehr coole Vorstellung, dass er da in dem Klostergarten so rumexperimentiert hat. Also er war wirklich einer der ersten, oder die mit Vererbung und Genetik sozusagen geforscht haben.
Ja, er hat da so ganz konkrete Regeln aufgestellt eben, so nach dem Motto, wenn man das und das kombiniert, kommt das raus. Mhm. Und auch dominant und rezessiv, das sind ja jetzt auch schon so Fachbegriffe. Da ging es quasi immer darum, was muss ich kombinieren, damit dann was rauskommt.
Mhm. Und warum kommt das raus und nicht genau. Das andere.
Wir packen euch dazu auf jeden Fall auch nochmal so einen Erklärfilm, dann könnt ihr euch die ganz genauen Regeln nochmal angucken. Jedenfalls, als Gregor Mendel 1865 seine Forschungsergebnisse veröffentlicht, werden sie in ihrer Bedeutung kaum gewürdigt und bald vergessen. Und erst 35 Jahre später werden die Mendelschen Regeln dann wieder entdeckt. Und Theodor Boveri, der knüpft hier an und stellt nach Untersuchungen an Seeigeln dann fest, dass zur normalen Entwicklung eines Tieres mindestens ein Exemplar von jedem Chromosom vorhanden sein muss. Und das geht auch an Neddy nicht vorbei, diese Erkenntnis. Sie begeistert sich für dieses junge Forschungsgebiet der Chromosomen und das wird sie auch bis zu ihrem Lebensende nicht mehr loslassen.
Ja, schon spannend, dass das dann wieder so aufgetaucht ist und eigentlich nachgewiesen wurde, wie genial damals schon diese Entdeckungen
und
waren.
Und vor allem auch, dass es kurz mal, also dass am Anfang erst gar nicht aufgetaucht ist.
Ja, ja, und 35 Jahre ist ja auch echt eine Zeit, ne?
Ja, also, weil jetzt steht es so in jedem Biobuch und scheinbar, als das damals rauskam, war das gar kein
Thema. Manchmal lohnt es sich doch nochmal zurückzublicken und zu schauen, was vielleicht schon Leute rausgefunden haben.
Ja.
Hatten wir hier auch schon so ein paar Beispiele, ne, wo einfach Forschung irgendwie so verschütt gegangen ist. Wer weiß, was da noch so schlummert. Ja. Jedenfalls kurz darauf schließt Neddy ihren Doktorinnentitel ab und erhält Fördergelder, die sie nutzen möchte, um den Zusammenhang zwischen den Mendelschen Regeln und der Vererbung zu erforschen. Dies sind dann die entscheidenden Jahre, in denen sie die Geschlechtschromosomen entdeckt. Das ist ja ihre große Entdeckung. Damals ist das Wissen über Genetik noch sehr bescheiden, könnte man sagen. Also geht nur wenig über das hinaus, was Mendel damals entdeckt hat und wo jetzt gerade so angefangen wird, darauf aufzubauen. Chromosomen werden damals zwar schon seit längerem mikroskopisch beobachtet, es ist auch bekannt, dass jedes Lebewesen eine spezifische Anzahl von Chromosomen aufweist und eine Hälfte der mütterlichen und eine Hälfte der väterlichen Chromosomen besitzt, aber die eigentliche Funktion und Aufgabe von Chromosomen ist noch nicht bekannt. Also das ist so die Grundlage, auf der Neddy jetzt anfängt, daran zu forschen.
Ja, genau. Neddy forscht, aber andere haben auch mal überlegt, wie man das sonst so erklären könnte. Das ist auch irgendwie, also wir denken jetzt natürlich kurios, aber das war schon was damals auch viele gedacht haben. Also es wurde halt überlegt, wie könnte man erklären, dass zwei Geschlechter überhaupt entstehen. Und unter anderem hat man dafür das Wetter verantwortlich gemacht oder die Temperatur. Also zum Beispiel hat man gedacht, wenn es viel regnet, dann wird es ein Mädchen, wenn die Sonne scheint, dann ein Junge.
Ja.
Finde ich, klingt jetzt schon ungerecht.
Also. Finde ich auch. Es klingt mir auf jeden Fall nicht nach einem Zufall, dass man die so zugeordnet hat, ne?
Mhm. Genau.
Da gibt's ja auch so viele Theorien irgendwie, ne? Wenn die Mutter während der Schwangerschaft schön aussieht, dann wird's ein Junge. Und
oder
wenn sie nicht schön aussieht,
nicht, ne?
Ja, aber sorry, nicht schön oder weil das Mädchen der Mutter die Schönheit klaut. Also furchtbare Sachen.
Klingt so esoterisch.
Es ist ganz schlimm. Ja, also auch total, also sagt ja viel über unsere Gesellschaft aus, ne? Dass man sowas da herbeidichtet. Naja, wir wissen heutzutage zum Glück dank Neddy, dass das nicht so ist. Sie will das damals auch nicht so richtig glauben und vermutet da schon eine andere Ursache, aber sie muss sie halt noch nachweisen. Einen ersten Zusammenhang zwischen Chromosomen und Geschlechtsbestimmung stellt der Zoologe Clarence Erwin McClung her, der davon ausgeht, dass das männliche Geschlecht durch ein zusätzliches Chromosom bestimmt wird. Also da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Der Zusammenhang von Chromosomen und der Vererbung des Geschlechts ist aber da noch sehr umstritten. Also er stellt da zwar so eine Theorie auf, aber so richtig geglaubt wird ihm damals halt auch nicht. Also generell war da sehr viel Skepsis in diesem Fachgebiet und damals gibt es zwar eben, wie gesagt, diese Theorie, diese Annahme, aber so richtig geglaubt wird ihm da noch nicht. Da ist man einfach noch nicht so weit in der Aufklärung.
Ja, und man muss auch sagen, Neddy ist da ja eigentlich von hochkarätigen Kollegen umgeben. Aber auch Wilson und Morgan bestreiten das, also dass sie da jetzt behauptet, das müsste doch noch einen anderen Grund geben. Sie sind wie die meisten anderen Biologen der Ansicht, dass irgendwelche externen Faktoren das Geschlecht bestimmen, wie zum Beispiel die Temperatur des befruchteten Eis oder seine Versorgung mit Nährstoffen oder wenn keine Ahnung, es Stress bei der Befruchtung gab oder während der Schwangerschaft oder irgendwas halt die Mutter beeinflusst hat. Und auch da zeigt sich dann doch wieder ein sehr frauenfeindliches Bild, weil immer so, also wir reden jetzt viel darüber, irgendwas muss die Mutter beeinflusst haben.
Genau, ja. Sie hat auf jeden Fall Schuld daran.
Ja.
Oder ja, nimmt Einfluss darauf.
Ja, und damals ist es ja tatsächlich auch noch so, dass wenn man ein weibliches Kind bekommt, das belastend sein kann für Familien, weil sie dann eine hohe Mitgift später mal zahlen müssen, wenn diese Frau heiratet und weil sie die Höfe und Betriebe eben auch nicht so leicht an Frauen vererben können. Zumindest denken sie das. Und häufig wird dann den Müttern vorgeworfen, dass sie schuld daran seien, dass es dann Mädchen geworden
ist.
Ja,
also es war irgendwie immer noch so die Annahme, dass das gesteuert werden kann oder dass eben andere externe Faktoren das Ganze beeinflussen. Wir werden gleich rausfinden, dass es eigentlich ziemlich umgekehrt ist von dem, wie man jahrelang gedacht hat. Zum Glück ist das eben heute sehr gut bewiesen, dass das echt Quatsch ist und da hat Nelly einen ganz großen Teil zu beigetragen. Bis 1905 erforscht sie die Geschlechtsbestimmung beim Mehlwurm. Das ist damals ein gängiges Versuchstier, wusste ich auch nicht, aber ganz witzig, hätte ich mir jetzt wohl nicht unbedingt ausgesucht. Ja. Aber das ist das Versuchstier Nummer 1 damals und sie stellt fest, dass der Chromosomensatz im Zellkern eines Eis immer 10 große Chromosomen umfasst und der Chromosomensatz im Zellkern einer Spermienzelle immer 9 große und ein kleines Chromosom. Der Chromosomensatz bei einem, ich sag mal, fertigen Individuum umfasst immer 20 große Chromosomen bei einem weiblichen und 19 große und ein kleines Chromosom bei einem männlichen Tier. Also das kann sie da schon herausfinden und das kann man jetzt hier so einfach aussprechen, aber das war damals die Erkenntnis. Aha. Also sie hat herausgefunden, dass es da scheinbar einen kleinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Individuen gibt, der aber sozusagen dann das komplette Geschlecht bestimmt. Und das ist wirklich ein riesen Meilenstein in der Biologie. Also ne, diese 20 großen Chromosomen und 19 große plus ein kleines, ist das wirklich was den Ausschlag gibt für ihren Durchbruch in der Wissenschaft.
Also es gab ja vorher Mendel, der eben so den Grundstein für die Genetik gelegt hat, der sich angeguckt hat, wie werden Merkmale vererbt und wie genau läuft das ab. Und Nelly hat jetzt die entscheidende Idee, wie dieses Merkmal Geschlecht identifizierbar ist. Dafür führt sie jetzt verschiedene Insektenarten ein und unter anderem auch ein Tier, das werdet ihr vielleicht auch aus Biobüchern kennen.
Oder aus der Küche. aus dem Biomüll.
Ja, was ist es? Willst du noch mehr Hinweise geben? Es ist die Fruchtfliege.
Tadam.
Tatsächlich wird die Fruchtfliege dann zu dem Zeitpunkt ein wichtiges Tier in der genetischen Forschung. Mhm. Und vor Nelly ist darauf noch keiner gekommen.
Ja.
Also verwenden. Sagt man so, ne?
Ja, könnte man so sagen, finde ich auch, sie einzusetzen.
Ja.
Das ist wirklich richtig genial, weil wie gesagt, früher hat man oder davor hat man häufig auf den Mehlwurm zurückgegriffen, der sich auch schon angeboten hat, aber die Fruchtfliege bringt noch ein paar Eigenschaften mit sich, die das noch ein bisschen vereinfachen. Die eignet sich nicht nur wegen ihrer raschen Generationenfolge, das werdet ihr auch kennen, wenn ihr mal einen Apfel irgendwo im Schrank vergessen habt. Die vermehren sich sehr, sehr schnell. Deswegen ist es ein super Versuchsobjekt. Aber es gibt noch einen weiteren Vorteil. Ihre Chromosomen sind besonders gut mit dem Lichtmikroskop erkennbar. Wenn man die Chromosomen der Fruchtfliege nämlich einfärbt, kann man die einzelnen Chromosomen bei der Zellteilung erkennen. Also es ist einfach sehr gut, das Ganze sichtbar zu machen mit der Fruchtfliege. Und bis heute ist die Fruchtfliege, die im Fachjargon Drosophila heißt. Also das kann man sich vielleicht auch mal merken. Ich habe hier wieder eine Drosophila bei mir im Biomüll. Das ist wirklich das Versuchstier erster Wahl in der Genetik. Leider wird der Name Nelly Stevens in dem Zusammenhang selten erwähnt, denn später hat sich jemand anderes ihre Entdeckung unter den Nagel gerissen. Wir kündigen das jetzt hier schon die ganze Zeit an. Also gleich kommen wir dazu, was hier das große Ärgernis war. Aber wir wollen sozusagen erstmal darstellen, was man alles Nelly zuschreiben kann. Und da war unter anderem eben die Fruchtfliege als Versuchsobjekt einzuführen, ein ganz, ganz großer Teil.
Ja, und jetzt besprechen wir mal kurz, wie sie vorgegangen ist. Ihre erste Annahme bestätigt sich. Bei jedem ihrer Versuche erzielt Neddy das gleiche Ergebnis. Weibliche Tiere weisen zwei gleich große Geschlechtschromosomen auf. Die sind heute als X-Chromosomen bekannt. Und männliche weisen ein großes und ein kleines, also ein X- und ein Y-Chromosom auf, wobei auf letzterem die typisch männlichen Merkmale festgelegt sind. Demzufolge sind nur männliche Lebewesen für männliche Nachkommen verantwortlich, ja, und eben nicht so, wie es vorher immer gemunkelt wurde, ach, bestimmt war die Frau gestresst und deswegen ist es jetzt ein Mädchen geworden. Ja, und Neddy weiß zum ersten Mal nach, dass sich körperliche Unterschiede, hier eben das Geschlecht, über Chromosomen weitervererben. Mhm. Das ist eine krasse Erkenntnis.
Das ist richtig krass. Und dieses verantwortlich natürlich in dicken Anführungsstrichen, ja, ja. Weil natürlich
ist genauso falsch jetzt zu
wird
sagen.
Wird es genau, ne? dem Mann ist sozusagen der Mann der ausschlaggebende Faktor, aber natürlich, selbstverständlich kann man das nicht steuern, welches Geschlecht das Kind hat. Und das ist natürlich auch völlig egal. Mhm. Und wenn wir uns nochmal ganz kurz erinnern, was ich vorhin gesagt habe. Also sie hatte ja daraus gefunden, dass bei weiblichen Individuen 20 Chromosomen nachgewiesen werden können und beim männlichen 19 plus dieses kleine Chromosom. Das kleine Chromosom war eben das Y-Chromosom, das hat sie dann später genauer identifizieren können. Also das ist so ein bisschen kleiner auch insgesamt und deswegen konnte sie das damals schon als kleiner als die anderen identifizieren. Und jetzt wird sozusagen noch süß, ne? Ein bisschen konkreter, ja. Und diese Erkenntnis, da hätte sie eigentlich den Nobelpreis für verdient. Aber eins steht ihr da im Weg, und zwar ihr zweites X-Chromosom, könnte man so sagen. Sie ist eine Frau und wird nicht ernst genommen. Wir haben jetzt hier die ganze Zeit irgendwie von ihr gesprochen und wie sie geforscht hat und so. Und ja, dieser Eindruck ist auch richtig. Sie hat es quasi im Alleingang durchgeführt und trotzdem soll sie dafür nicht ausgezeichnet werden. Ja. Denn der mit ihr da im Labor ist, also sie ist ja sozusagen auch wieder in Anführungsstrichen natürlich, Laborassistentin oder sowas in der Art. Und Edmund B. Wilson, der Professor ist an der Uni, der mittlerweile an der gleichen Fragestellung forscht, befindet sich zur selben Zeit auf dem Holzweg, denn er beschränkt sich in seinen Untersuchungen auf Spermien. Da liegt eben der entscheidende Unterschied, wieso er nicht weiterkommt mit seinen Untersuchungen. Und er glaubt auch, dass weibliche Lebewesen ein Chromosom mehr haben als männliche. Also da haben wir jetzt gerade schon gesagt, das ist nicht so.
Nee, da gibt es noch ein kleines.
Genau. Es ist nur, sieht nur anders aus sozusagen. Mhm. Und erst als Neddy dann ihre Untersuchungsergebnisse als Fachaufsatz bei ihm einreicht, erkennt er seinen Fehler, weil er ja schön ganz entspannt nachlesen kann, wie es tatsächlich ist. Das ergibt auch alles Sinn für ihn. Und anstatt ihr die Hand zu schütteln und ihr zu gratulieren für ihre geniale Entdeckung, schwenkt er seine eigenen Untersuchungen um. Und das ist richtig krass. Die Veröffentlichung von Neddys Ergebnissen werden von Wilson extra hinausgezögert, sodass er selbst mit seiner Veröffentlichung um 3 Monate früher dran ist als Neddy. Das heißt, er guckt sich nicht nur ihre Ergebnisse ab, sondern richtet das Ganze dann auch noch so ein, weil er da eben in der Fachjury sitzt, dass ihre Ergebnisse erstmal gar nicht veröffentlicht werden. Oh. Bis er.
Ja, genau. Ihr erinnert vielleicht, wir haben es ganz am Anfang einmal ganz kurz gesagt, dass die ja sehr renommiert waren und eben in dieser Jury oder Review-Team von diesem Journal saßen. Mm. Und deswegen hatten die jetzt die Möglichkeit, das komplett zu verhindern und es einfach vorher selber schneller zu veröffentlichen. Das ist so unfair.
Richtig schlimm.
Ah, oh, jetzt ist hier die Aufreger Stelle. Oh Mann, es ist so
ungerecht.
Ungerecht, ja. Das ist einfach absolut unfair. Und es ist auch so unnötig, oder? Also ich meine, die sind auch ein Team. Der hätte jetzt auch sagen können, boah, krass, hier die Neddy aus unserem Forschungsteam, die hat eine Erkenntnis. Hätte er sich
Man hätte es zusammen machen können einfach.
Können.
Ja.
Genau, ich glaube, die wäre jetzt auch nicht, also grundsätzlich offen gewesen, ihre Erkenntnisse zu teilen, wenn es gut für die Sache ist, ne? Aber nicht so.
Ja, es ist so bitter. Und sie hat ja sogar wollte ja sogar eine eigene Veröffentlichung starten. Also es war ja nicht mal so, da hatten wir auch schon Fälle, so dass Notizen kopiert wurden oder sowas. Also eigentlich hat sie ja schon so den ganz direkten, straighten Weg gewählt, wo eigentlich wenig passieren kann. Nur weil er eben da in dem
Gremium
in der Jury saß, konnte er dem Ganzen so sozusagen vorwegkommen. Also
frag mich, was die da dann damals gesagt haben, so irgendwie.
Ja, müssen wir noch prüfen oder so. Ja, haben sie gemacht, haben sie geprüft und haben sie dann selber veröffentlicht.
Ah, genau. Ja, und es gibt noch einen Biologen, der sich da inspirieren lässt von Neddy, der Biologe Thomas Hunt Morgan. Der baut auch seine weiteren Forschungen dann auf den Ergebnissen von Neddy auf und fängt nach ihrem Vorbild an, ebenfalls mit der Fruchtfliege zu forschen. Ist ja an sich eine ganz gute Idee. Dadurch entdeckt er nämlich später die Aneinanderreihung der Gene auf den Chromosomen. Und deshalb werden in der biologischen Literatur aber bis heute sein Name, also der Name Thomas Hunt Morgan und Edmund B. Wilson, das ist ja der vorher schon Neddys Ergebnisse sich zu eigen gemacht hatte, als Pioniere der Chromosomentheorie zur Vererbung gefeiert. Dabei müsste da eigentlich ein ganz anderer Name stehen.
Ja, und zwar Neddy Stevens. Die weitet dann in den nächsten Jahren ihre Forschung noch aus und verfasst zwischen 1901 und 1912 insgesamt 38 Fachpublikationen zur Zytologie und experimentellen Physiologie. Aber eine etablierte Wissenschaftlerin ist sie deswegen noch lange nicht. Also wie gesagt, ihr X-Chromosom, könnte man jetzt sagen, steht ihr da eigentlich ihr ganzes Leben so ein bisschen im Weg und deswegen wird sie immer noch nicht anerkannt. Sie ist auch ziemlich unzufrieden an ihrer Uni, nicht nur wegen der geklauten Forschung, sondern auch, weil sie sich all die Jahre selbst durchbringen muss und das liegt natürlich auch daran, dass sie eine Frau ist.
Also auch finanziell, ne?
Genau, ja. Also auch finanziell. Sie bekommt keine finanzielle Unterstützung von außen, also muss sich da irgendwie immer so ein bisschen mit finanziellen Problemen rumschlagen. Also ja, da gibt's einfach viele Sachen, wo ihr der Weg irgendwie noch schwerer gemacht wird, als einem Mann, der in der Forschung arbeitet, weil anstrengend ist es so oder so, aber sie hat da eben diese doppelte Belastung.
Ja. Schließlich, finally, kommt es dann doch dazu, dass in Bryn Mawr an diesem Frauencollege, wo sie ist, eine Forscherinnenstelle ohne Lehrverpflichtung eingerichtet wird. Übrigens, Forscherinnenstelle auch wieder so ein Wort, was rot unterstrichen ist,
ja.
Von der Autokorrektur. Aber dieses Angebot kommt leider zu spät für Neddy, denn im Mai 1912 stirbt sie an Brustkrebs. Sie ist noch ziemlich jung zu dem Zeitpunkt, 51. Ihre Erkenntnisse kommen für den Nobelpreis aber zu früh. Damals war man nämlich noch nicht so weit, diese Wissenschaft, die Neddy gemacht hat, anzuerkennen. Und zusätzlich wurden ihr ja auch ihre Erkenntnisse noch aberkannt. Das heißt, auf den Nobelpreis hatte sie keine Chance mehr. Thomas Hunt Morgan würdigt sie in einem Nachruf als fleißige Arbeiterin, die den Spezialisten zugearbeitet hat. Wow.
Die Spezialisten im Sachen abschreiben waren das, glaube ich, vor allem.
Ja, genau. Hat er ganz schlau formuliert. Und er erhält schließlich 1933 tatsächlich den Nobelpreis für Medizin für diese Erkenntnisse, die er eigentlich auf den Arbeiten von Neddy aufgebaut hat.
Und damit das natürlich nicht falsch rüberkommt, auch die beiden waren sehr, sehr gute Wissenschaftler. Ja. Aber es ist einfach unfair, wie sie mit Neddys Ergebnissen umgegangen sind. Also wir wollen hier auch niemandem irgendwie absprechen, dass er auch einen guten Job gemacht hat. Aber die Vorgehensweise.
Richtig, der hat ja auch noch ganz neue Dinge eben rausgekommen.
Genau, aber eben auf Grundlage von dem, was Neddy da eingeführt hat, eben der Fruchtfliege als Forschungsobjekt. Und da hätte er ruhig mal erwähnen können, dass das von ihr kommt. Ja. Zumindest heutige ForscherInnen stufen Neddys Beitrag deutlich höher ein. Sie hat ja auch ziemlich viele Veröffentlichungen danach noch gemacht. Deswegen kann man da ganz gut nachvollziehen, was sie eigentlich herausgefunden hat. Und übrigens wird die Geschichte von Neddy häufig als Beispiel für den Matilda-Effekt genommen. Der Matilda-Effekt beschreibt die systematische Verdrängung und Leugnung des Beitrags von Frauen in der Wissenschaft, deren Arbeit eben häufig ihren männlichen Kollegen zugerechnet wird. Da geht es jetzt nicht irgendwie um nur Nobelpreise, das ist ja so die Königsklasse der Wissenschaften, das passiert ja sehr selten. Es geht zum Beispiel auch darum, dass Frauen in Studien nicht genannt wurden, obwohl sie da aktiv mitgearbeitet haben, oder nur ein Sternchen oder eine Fußnote am Ende werden, obwohl ihr Beitrag halt deutlich höher war. Also das alles fällt unter diesen Matilda-Effekt und da reiht sich Neddy in viele andere Wissenschaftlerinnen ein, die das auch betrifft.
Das war leider auch so ein oft zitiertes Beispiel, ne? Weil es eben so prägnant war. Und ich fand auch so, dass sie da, also wie die so mit ihr umgegangen sind, das war ja auch so ein, wie soll ich das beschreiben, einfach ein krasses Beispiel für sehr ausgenutzte Machtverhältnisse.
Ja, total.
Also da, die haben halt ihre Machtposition ausgenutzt.
Genau,
ne?
Ja. Mhm. Ist die Frage, ob sie es vielleicht sogar auch mit einem Mann durchgeführt hätten und es da wirklich nur um Machtverhältnisse ging. Aber es ist, liegt schon nahe, dass es auch um das Geschlecht ging.
Ja, und scheinbar hatten sie einfach wirklich auch ein anderes Verständnis noch von Wissenschaft.
Mhm.
Also Wissenschaft, was ja eigentlich eine Gemeinschaftsleistung ist und wo auch die Erkenntnisse so von Generation zu Generation weitergegeben werden sollen, da wurde irgendwie damals auch anders drüber gedacht. Lange hat die sogenannte Great Man Theory vorgeherrscht, die Idee beschreibt, dass die Geschichte hauptsächlich von einzelnen Individuen und eben meistens von Männern bestimmt wird. Und wir betonen das ja hier auch immer, wie wichtig aber eigentlich eine gute Laborpartnerschaft ist. Also gute Zusammenarbeit auch in der Forschung.
Das ist halt zum Beispiel auch bei Marie Curie und Lise Meitner und so weiter. Also wir versuchen ja schon immer hier zu betonen, dass das nicht nur eine Person ist. Aber also genau, du hast gerade gesagt, das hat man damals gedacht. Auch heute ist das natürlich immer noch ein Riesenproblem. Und sei es nur der Praktikant, der da immer zum Pipettieren hingekommen ist. Also ohne den hat es ja auch nicht geklappt. Irgendwie der nachts aufstehen musste, um da irgendwelche Zellen zu beleuchten oder was auch immer.
Genau.
Also es ist immer eine Gemeinschaftsleistung.
Zum Glück kommt das heutzutage immer mehr so auch ans Licht, wer an welchen Schritten und Erkenntnissen beteiligt war, wie viel mehr Frauen da auch beteiligt waren. Und wenn euch das interessiert, können wir euch dazu noch was empfehlen. Zum Matilda-Effekt gibt zum Beispiel eine Podcast-Folge von Female Experts und es gibt ein sehr gutes Posting, das diesen Effekt auch nochmal erklärt vom Podcast 2x2x. Das verlinken wir euch beides unter der Folge.
Ja, auch ein sehr passender Podcast-Titel, ne?
Ja.
2x2x.
Ja, richtig jetzt, gut.
Jetzt ist auch klar, warum dieser Podcast so heißt. Und natürlich haben auch wir schon Folgen gemacht, eben habe ich ja gerade auch schon gesagt, ne, wo der Matilda-Effekt vorkommt. Wir haben den da jetzt nicht angesprochen, aber halt diese Meitner, Marie Curie und so weiter, da lässt sich das ganz krass rauslesen. Es kann also nur besser werden. Ich bin mir sicher, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann kennt ihr zumindest wieder eine Frau mehr, die einen großen wissenschaftlichen Beitrag geleistet hat. Und das ist jetzt das, was zählt. Man kann die Vergangenheit da nicht rückgängig machen, aber jetzt können wir uns an diese Frauen erinnern, die da einen sehr großen Einfluss in der Wissenschaft hatten. Also, Neddy Stevens könnt ihr euch ab jetzt als Entdeckerin der männlichen und weiblichen Geschlechtschromosomen merken.
So ist es. Schreibt es euch hinter die Ohren, erzählt es ganz vielen Leuten weiter. Würde uns sehr freuen. Und heute gibt es auch wieder eine Frage von uns an euch, damit wir euch hier richtig kennenlernen können. Und zwar würden wir diese Woche gerne von euch wissen, wo hört ihr uns meistens, also in welcher Stadt? Wo wohnt ihr? Erzählt uns das mal. Gibt es vielleicht Menschen, die uns sogar außerhalb von Deutschland hören? Das wird uns sehr interessieren. Und ja, vielleicht haben wir ja Behind Science-Hörerinnen irgendwo auf der Welt.
Ja, das fände ich auch spannend. Aber natürlich wird uns auch interessieren, in welcher deutschen Stadt ihr so wohnt. Hört ihr uns hier als
entlegenen Ort
quasi als unsere Nachbarn oder ganz woanders in Deutschland? Schreibt uns das gerne bei Insta unter behindscience.podcast oder per Mail an podcast@behindscience.de. Nächste Woche Samstag hören wir uns schon wieder. Bis dahin, macht's euch schön. Und tschüss.
Tschüss.